Mal, was da eben in der Aktion gegen den Kreisläufer der Füchse, gegen Michailo Masenic passiert ist. Der hatte sich so ein bisschen ins Gesicht gefasst und das tat vermutlich ziemlich weh. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sie da jetzt so genau sich angucken. Vor allen Dingen, wie sie dann auch entscheiden werden. Es ist ja eigentlich Satz, wenn sie erstmal rausmarschieren, dann kannst du froh sein, wenn du nur eine 2 Minuten Zeitstrafe kassierst und wenn es dann nicht noch mehr wird. Gestern hat es ja im Halbfinale, im zweiten, gleich 3 Spieler vom FC Barcelona mit einer roten Karte erwischt. Und siehst du was, Thorsten? Hast du was gesehen?
Also ich sehe, dass ein Unterarm von Serradilla, und das wird die rote Karte geben, ins Gesicht geht. Genau so ist es. Der Deckungsspezialist, für ihn ist nicht nur dieses Spiel vorbei, für den ist nicht nur diese Saison vorbei, für den ist auch die Karriere beim SCM vorbei, denn er wird Magdeburger verlassen. Das hat er sich sicherlich anders vorgestellt. Jetzt geht er nochmal und das ist fair zu seinem Gegenspieler, den er da getroffen hat. Ich glaube da nicht unbedingt Absicht unterstellen zu müssen, aber es war eben ein Unterarm im Gesicht von Masenic und das wird mit Rot geahndet. Das sind die Regeln. Demzufolge jetzt eine Schwächung für den SC Magdeburg. Die haben allerdings eine Alternative mit Cristiano Sullivan. Der ist derjenige, der da, da es mit Freiwurf weitergeht, der da auf jeden Fall in der Deckung dann aushelfen kann. Aber es ist wieder eine Unterzahlsituation, es ist wieder eine Überzahlsituation für die Berliner. Wieder eine knifflige Geschichte, die die Elbestädter hier gegen die Jungs von der Spree über die Zeit bringen müssen. Jetzt ist sogar Zeitspiel angesagt. Da versuchen sie, den Ball jetzt wieder breit zu machen. Da versuchen sie, mit Kitzel durchzugehen. Der wird allerdings dann jetzt ziemlich heftig mitgenommen von Felix Klar. Klar, die Magdeburger, die wissen, wie sie mit ihm spielen müssen. Sie haben ihn in den eigenen Reihen und das machen sie im Training pausenlos. Immer wieder Jungs, die dann auch so agieren. Aber wie sie denn eben nicht agieren, hat Kitzel gerade gezeigt. Denn er hat sich den Ball aus der Bewegung genommen und aus dem Nichts das Tor gemacht. Berlin ist wieder ran, 14-17. Kitzel, der Torschütze für den Dänen. Treffer Nummer 4 in diesem Spiel. Und Magdeburg in Unterzahl, noch mehr als eine Minute, muss sich jetzt hier was einfallen lassen. Natürlich nimmt man den Torwart raus. Natürlich versucht man jetzt wieder zumindest numerische Gleichheit herzustellen im Angriffsspiel. Aber das Risiko, dass du den Ball verlierst und ein schnelles Gegentor kassierst, das ist dabei natürlich auch richtig groß. Ist Christiansson, Rückraum Mitte, im rechten Rückraum sein Landsmann, Omar Ingni Magnusson und der Schwede Klar in der linken Verbindung. Dazu auf Außen die Kollegen Pettersen aus Schweden und der Nationalspieler Zehner. Dann ist Gisli Christiansson durch, dann haben die Berliner Glück, dass es nur einen Freiwurf gibt. Denn das roch schon nach ein bisschen mehr, aber die Magdeburger nehmen unendlich viel Zeit von der Uhr. Saugstrup habe ich vergessen, der spielt am Kreis und der Ball läuft weiter durch die Magdeburger rein.
Und was bei den Füchsen auffällt, die Bank jetzt viel emotionaler. Das ist aber egal, weil jetzt erstmal der Rechtsaußen Pettersson freigespielt wird. Tor für den SC Magdeburg und damit wieder plus 4. Und jetzt gibt's eine 2 Minuten Zeitstrafe gegen Tim Freihöfer, der irgendwie Pettersson dann noch beeinflusst haben soll. Nee! Ah, jetzt ist es zu erkennen, was er gemacht haben soll. Den Schiedsrichtern hat es nicht gefallen, dass er versucht hat, da einen Stürmerfoul zu provozieren. Naja, das ist eine harte Auslegung, finde ich.
Ja, vor allem in so einem Finale, wo es um so viel geht und wo jetzt natürlich der numerische Vorteil noch da ist, weil sie den Torwart gewechselt haben, beziehungsweise rausgenommen haben, einen Feldspieler gebracht haben. Also 6 Berliner Angreifer jetzt gegen 5 Deckungsspieler des SCM, aber der SCM hat es eben auch fertig gebracht, hier in Unterzahl ein Tor zu machen. Und das zählt natürlich, weil es auch Zeit von der Uhr nimmt. Jetzt geht der Ball wieder auf die Außenposition und dann sind sie diesmal mit ihrem Fähringer, mit Haku Mester Teigum, der sich unbeeindruckt gezeigt hat von seinem Fehlwurf daneben. Wieder da, 15-18. 6 Minuten gespielt im zweiten Abschnitt. Jetzt die Überzahl für den SCM.
Und ich bin mal gespannt, wie sie es ausspielen werden. Ob sie da mal versuchen, ihre Außen ins Spiel zu bringen. Das hat ja eben über Pettersson auf der rechten Seite super geklappt. Ja, langer Pass auf Mertens. Der marschiert durch zwischen 1 und 2 und scheitert. scheitert am rechten Bein von Lasse Ludwig. Total frei ist er da. 2-3 Meter nur vom Keeper entfernt. Und das ist das, was die Füchse in dieser Partie gebraucht haben. Eine Leistung im Tor. Also hier oder da mal ein gehaltener Ball. Auch so ein völlig freier, wo man normalerweise sagt, 100%, der muss drin sein. Aber in diesem Fall ist es eben nicht so gewesen. Nur minus 3 aus Sicht der Füchse. Ballbesitz. Gitzel geht. Bringt Lasse Andersson. Und der mit der ziemlichen Fackel, aber sehr unpräzise. Kein Problem für Hernandez. Ballbesitz AD für die Füchse. Und Magdeburg hat noch knapp 25 Sekunden Überzahl.
Und die Magdeburger haben das Problem auf ihrer Linksaußenposition, da ich ja schon angedeutet habe, dass das heute nicht das Spiel von Lukas Mertens ist. Der hatte da hinten schon einen Aussetzer, als er sich da vernaschen ließ. Und vorne hat er jetzt 2 Freie einfach liegen lassen. Da haben die Magdeburger tatsächlich Sorgen. Auf der anderen Seite ist es Pettersson, der ist zielsicherer, der macht das Tor. Daniel Pettersson, der routinierte 33 Jahre alte Mann aus Schweden, bringt Magdeburg wieder mit 4 nach vorn. Aber das Problem auf der linken Seite löst sich dadurch nicht. Denn normalerweise nimmst du, wenn du so bestückt bist wie der SCM-Personell, dann natürlich in so einer Phase Lukas Mertens auch mal raus, gibst ihm eine Auszeit und bringst Matthias Musche. Aber der sitzt im Publikum, weil er langzeitverletzt ist. Eins der Probleme, die der SCM die gesamte Saison mit sich herumträgt. Jetzt haben sie wieder getroffen. Jetzt ist es eine One-Man-Show oder eine Two-Man-Show. Entweder trifft der Mann aus von den Färöerinseln, entweder trifft auf Taigum. Und wenn der nicht trifft, ist es Gitzel. Diesmal war es Gitzel. 16-19 der Spielstand aus Sicht der Berliner. Magdeburg im Angriff und eine 2-Minuten-Strafe gegen die Füchse aus Berlin. Konnte jetzt gar nicht so ganz genau sehen, wer da runter muss.
Marcinic. Er war zu stürmisch, als er da rausmarschierte, ist gegen Oma Ingi Magnusson und hat ihn mindestens am Hals erwischt, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter oben, aber da, na, gehen sie zum Replay. Der eine der beiden Schiedsrichter marschiert zur Mittellinie, aber sagt dann nur, ja, hier, der ist es gewesen, der muss auf die Sünderbank, der 93er, also der Marcinic, der Einsatz, den er da gezeigt hat,
und das war nicht. Und okay, er muss aufpassen, das ist, nachdem er sich ja vorhin wegen Meckerns schon einen eingehandelt hatte, die 2. 2-Minuten-Strafe, also das könnte da tatsächlich noch ein Bärendienst gewesen sein, den er seinen Füchsen da erweist. Mit dieser Meckerei jetzt erstmal Unterzahl für die Jungs aus der deutschen Hauptstadt. Was machen die Spreeathener? Die versuchen jetzt ganz offensiv zu decken. Haben jetzt mit Langhoff eingebracht, der sehr, sehr beweglich ist. Aber der hat natürlich gar keine Chance, wenn sie dann so spekulieren und so falsch spekulieren wie in diesem Fall. Sagt Oma Ingi Magnusson einfach Dankeschön. 20-16 aus Sicht der Magdeburger. 8 Minuten rum im zweiten Spielabschnitt. Noch läuft den Berlinern die Zeit nicht weg. Aber je länger die Magdeburger diesen Vorsprung hier halten können, desto schwieriger wird es für den deutschen Meister, sich zum Meister Schälchen jetzt dann auch noch dieses komische Fischernetz, in dem Ball drin klebt. Und das ist der Pokal für die Champions League, auch zu angeln.
Ja, und nicht nur das macht es schon so ein bisschen schwieriger für sie, denn nach wie vor stottert ja ihr Angriffsmotor. Ich habe das ja vor ein paar Minuten schon mal vorgerechnet. Nur 12 Tore in der ersten Halbzeit und jetzt sind fast schon wieder 10 rum in der zweiten und auch nur 4. Jetzt aber das 5. Herrlich, mit so viel Dynamik, so viel Energie. Tankt sich Mattes Langhoff dadurch, muss dann aber auch schnell nach hinten und ist dann tatsächlich auch in der Lage, den Versuch des SC Magdeburg wenigstens zu stören, da schnell das nächste Tor zu erzielen. Die Magdeburger unterbrechen erstmal ihre Bemühungen, die Füchse ungeordnet zu erwischen und werden es jetzt im Positionsangriff versuchen. Spielen hier links außen frei, Lukas Mertens, und diesmal gerade so eben bringt er den Ball da an Lasse Ludwig vorbei. Trifft schon wieder die Hand des Füchse-Keepers. Aber von da springt der Ball dann doch noch, oder holpert er eigentlich vielmehr nur noch, über die Linie. Und Lasse Ludwig wirkt auch ein bisschen geknickt. Den hätte er gerne gehalten, diesen Ball. Und Bennett Wiegert, das war mit dem?
Ja, Bennett Wiegert steht da auf seiner Seitenlinie. Die Arme weit ausgebreitet in Flügelspannweite und feiert dieses Tor. Als wäre es schon der Sieg. Jetzt allerdings gibt es wieder ein 1-1, ein 1-gegen-1 zwischen Felix Klar. Und in dem Falle war es allerdings nun mal ausnahmsweise nicht Gitzel, sondern der nächste Wieselflinke Berliner, war Lichtlein, der hier mit Tempo kam und klar hat ihn trotzdem irgendwie zum Bremsen bekommen. Jetzt haben sie allerdings die Möglichkeit, hier den Ball zu parieren, weil ein einigermaßen unsinniger Wurf, wenn ich das so sagen darf, kam von Lichtlein. War überhaupt nicht vorbereitet. Auf der anderen Seite, da ist Sam schon wieder am gegnerischen Kreis. Wird in Gestalt von Omar Ignini Magnusson durch Dari dann geblockt und gestellt und gibt zur Folge beim Spielstand von 21 zu 17. Nur noch 20 zu absolvierenden Minuten haben wir hier die Situation, dass die Fanlager sich bemerkbar machen und dass die Magdeburger jetzt einen 5-Tore-Vorsprung herauswerfen könnten. Keine Vorentscheidung, ich sage es gerne nochmal, aber natürlich ein Vorteil für die Jungs von der Elbe.
Und ich kann dazu sagen, ich habe die Berliner ja häufiger in dieser Saison schon sehen dürfen und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt der erste Moment, wo ich anfange, mir hier richtig Sorgen zu machen, weil sie zünden und zünden nicht und nehmen jetzt auch immer Würfe, die nicht mehr gut sind und wenn sie dann doch mal frei sind, wie Tim Freihöfer in dieser Sekunde, dann zuckt das linke Knie von Hernandez im SCM-Tor hoch, nächste Parade von ihm, nächstes Gegentor verhindert und es ist noch viel, viel Weg bis zum Abpfiff zu gehen. Knapp 19 Minuten, aber es bleibt eben bei dieser deutlichen SCM-Führung nach wie vor. Plus 4 wie zur Halbzeit.
Und auf der Magdeburger Fantribüne, da herrscht schon Überschwang. Jetzt kommt das nächste Tor für den SCM. Jetzt ist es Felix klar und der überholt jetzt sogar noch Gitzel in der Rückwärtsbewegung. Das kannst du da auch in den Kalender schreiben. Also die sind heiß wie Frittenfett, die Magdeburger, in diesem Augenblick. Und die wissen jetzt und die spüren auch, dass sie jetzt hier auf die Siegerstraße einbiegen können, wenn sie den Berlinern den Zahn ziehen. Das spürt auch deren Trainer, obwohl er erst 31 Jahre jung ist. Jaron Siewert drückt auf den Buzzer, nimmt die Auszeit. 22 zu 17 führt der SCM gegen den aktuellen deutschen Meister aus der Hauptstadt. Ist das schon eine Vorentscheidung? Ich behaupte, noch nicht. Aber viel Zeit bleibt natürlich den Füchsen auch nicht mehr. Die müssen jetzt zünden, die müssen jetzt in den nächsten 10 Minuten versuchen, irgendwie sich heranzuwühlen an diese Magdeburger Mannschaft, auf 2 oder 3 Tore verkürzen. Dann bleibt es wieder spannend, dann kommen wir in die Kranzsteine und dann kann noch viel passieren. Aber im Augenblick liegt der Vorteil ganz klar beim schon vierfachen Sieger des Europapokals, der Landesmeister bzw. der Champions League. Zweimal war es der EC1 in den 70er und 80er Jahren und zweimal im Jahr 2002 als erste deutsche Mannschaft und vor 2 Jahren die Champions League. Gilt jetzt für diese Champions League aller guten Dinge sind 3 oder, und das ist die Frage, die es jetzt hier zu beantworten gibt, werden die Füchse die 10. deutsche Mannschaft sein, die diese Königsklasse zu ihren Gunsten entscheidet. Vorteil im Augenblick bei den Magdeburgern.
Aber, das muss man auch sagen, sicher ist mal eins, es gibt keine Mannschaft in der Bundesliga, die so explodieren kann, die so schnell mal einen 5-0-Lauf auf die Platte zaubern und hinlegen kann, wie diese Füchse Berlin. Aber sie müssen halt, um das hinzukriegen, endlich ihr Tempospiel finden. Und bisher ist es so, dass der SC Magdeburg ihn da hervorragend den Stecker zieht. Spiel läuft wieder. Ball bei Gitzel. Der versucht das 1-gegen-1, aber da ist halt auch ein Oskar Bergendahl, der auch gestern seiner Mannschaft, als er reinkam, gerade in Deckung, so sehr viel Energie gegeben hat und so ein großer Stabilitätsfaktor gewesen ist. Jetzt wieder Gitzel sucht den Kreisläufer. Ball ist weg. Lukas Mertens ins leere Tor. Nächster Treffer für den SC Magdeburg. Plus 6 und nicht mal mehr 18 Minuten zu spielen. Wird das vielleicht sogar eine klare Angelegenheit? Noch mag ich es nicht aussprechen, aber momentan spricht ganz, ganz viel für die weiß gekleideten Magdeburger.
Ja, und der Magdeburger Fanclub, der schon aufgesprungen war und gefeiert hat, und den man jetzt auch richtig deutlich hört, jetzt allerdings erstmal ein Tor für die Füchse. Jetzt hat er endlich mal getroffen, dieser Miljaju Masenic. Sein erstes Tor, er bringt sie wieder ein bisschen näher ran. 18 zu 23. Jetzt Achtung, wieder die Möglichkeit für die Magdeburger. Und wieder scheitert Mertens. Also der hat jetzt tatsächlich den Torwart im Kopf. Der hat jetzt ganz klar ein Problem mit Lasse Ludwig. Der sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt mehr werfen. Auf der anderen Seite nächstes Tor durch Masenic. Also schon sind sie wieder ran auf nur noch 4. 19 zu 23. Du hast es ja gesagt, so schnell können es wahrscheinlich wirklich nur die Füchse. Ich habe den Magdeburger auch schon mal so schnell gesehen, aber das in dieser Konstanz und das so oft zu machen, das ist tatsächlich ein Privileg, das die Berliner in dieser Saison hier häufig zustande gebracht haben. Und deswegen waren sie auch so erfolgreich, wie sie am Ende sind. Ballbesitz für den SCM. Klar geht durch, klar ist durch. Da gibt es keine einen Pfiff und dann ist Saugstrup da und nimmt sich den Ball und macht das nächste Tor. Da haben sie richtig gepennt in der Deckung, haben zugeschaut, wie Saugstrup sich positionieren konnte und demzufolge das 24. Tor für die Magdeburger gemacht. Neuer Spielstand und jetzt mal Luft holen, da wir fast die Hälfte der zweiten Halbzeit hinter uns haben. Magdeburg führt mit 24:19, fast 14 Minuten im zweiten Abschnitt schon absolviert.
Und der Füchse Trainer Jochen Siebert wirkte eben not amused bei diesem Gegentor, da war er wirklich sauer. Lichtlein hat es probiert im 1 gegen 1, wird aber mit einem Foul gestoppt, wird gleich mit einem Freiwurf und Ballbesitz für die Füchse Berlin weitergehen. Freiwurf schon ausgeführt. Gitzel tippt an, spielt weiter auf Lichtlein. Der holt Andersson. Und den Kreis finden sie jetzt, den Kapitän Max Dari. Und schon wieder verworfen. Sein Aufsetzer prallt an die Unterkante der Latte. Und dann hat Hernandez, nachdem so viel Tempo aus diesem Wurf raus war, kein Problem, den Ball zu fangen.
Ja, das sind die Zentimeter, die manchmal über Glück und Unglück oder über Meisterschaften oder Pokale entscheiden können. Wenn der ein bisschen mehr Schnitt hat, der Ball, kullert er hinten rein. So hat er nicht, so kullert er raus. Und demzufolge Magdeburg jetzt, nachdem die Füchse mal schnell wieder ran waren, auf 4 mit der Möglichkeit wieder auf plus 6 zu stellen. 24:19. Jetzt ist die Halbzeit rum. Jetzt ist Oma Ingi Magnusson durch. Was pfeifen sie jetzt? Schrittfehler gegen den Isländer. Auch eine etwas eigentümliche Interpretation der Regeln. Aber bitteschön, jetzt haben die Berliner wieder die Möglichkeit. Spiel den Ball schön durch auf ihren Kreisläufer. Und das muss jetzt 7 Meter geben. Alles andere wäre jetzt ehrlicherweise ein ziemliches Wunder. Und jetzt liegt er da wie vom Blitz getroffen, dieser Miljadio Masenic. Da wird sich gleich wieder berappeln, genau. Schon ist er wieder oben und wir behalten an unserem Ritual fest, wenn es 7 Meter gibt, dann schweigt der eine und der andere spricht.
Und ich kann schon mal so viel sagen, der Schütze wird Tim Freihöfer sein, der knetet den Ball jetzt erst noch mal ein bisschen, ist damit fast bis zur Mittellinie marschiert, vielleicht auch, um seine Nerven zu beruhigen. Jetzt steht er am Strich im Tor. Jetzt Portner, der Wechsel hat da stattgefunden bei den Magdeburgern. Und schon wieder, nee, doch, der ist drin. Aber Portner war wenigstens dran an dem Ball. Ich stelle das so ein bisschen verzögert, weil unsere Sicht hier nicht immer die allerbeste ist und manchmal das ein oder andere Teil des Magdeburger Tores nicht zu erkennen ist, vor allen Dingen, wenn da der ein oder andere Offizielle auch nochmal im Weg steht.
Oder eben die Magdeburger Mannschaft oder eben auch die Berliner Mannschaft, die ja ganz gerne mal aufspringen, obwohl es eigentlich nach den Regeln nicht statthaft ist, aber ehrlicherweise bei einem Spiel dieser Qualität und bei dieser Bedeutung, dass es da die Spieler nicht auf dem Bänkchen hält, das ist ja nachvollziehbar. Die Magdeburger haben gewechselt am Kreis, haben jetzt Saugstrup, der hier viel geackert hat und der viele Bälle stibitzt hat und viele Lücken geschlossen hat, mal durchgesetzt. Und durchgesetzt ist das Stichwort, denn wieder ist Oma Ingi Magnusson nicht zu bremsen. Also der Junge galt als verletzt, der Junge galt als eigentlich nicht einsatzfähig. Und jetzt hat er hier in diesem Spiel, muss ich mal schauen, das sechste Tor gemacht. Auf der anderen Seite sagt sich da natürlich ein Gitzel. Nee, nee. Also wenn der so viel erzielt, mache ich das auch. Demzufolge war es Tor Nummer 6 für Gisli Christiansson und Tor Nummer 6 für Magnus Gitzel. Dieses Duell, wenn es denn eins ist, steht unentschieden im Augenblick. Das Spiel, da steht 21:25 aus Sicht des deutschen Meisters, der Vizemeister, wobei Vizemeister ja Quatsch ist. Niemand hat da einen Stellvertreter für den Meister. Der Vizemeister, ich sag's trotzdem mal, die Magdeburger hier leicht in der Vorhand. Jetzt große Aufregung, denn eigentlich hatten die Berliner in der Abwehr den Ball schon gestohlen. Jetzt gibt's erstmal eine gelbe Karte für den Coach, für Jaron Siebert. Der sollte sich jetzt beruhigen, sonst kriegt er am Ende auch noch 2 Minuten. Und 2 Minuten wären wirklich nicht das, was seine Mannschaft braucht. Denn wenn der Trainer oder die Bank 2 Minuten bekommt, so viel sollte zu den Regeln noch schnell erklärt werden, dann muss ein Spieler runter für den Bestraften vom Staff oder den bestraften Trainer. Ballbesitz für den SCM. Klar und Christiansson bestrechen irgendwas. Was genau, konnte ich gar nicht erahnen. Ich glaube, das haben sie selber nicht so richtig verstanden. Klar, der Schwede wieder gegen die Hand, zieht dann durch, findet seinen Meister in Keeper Lasse Ludwig, der mir deutlich besser gefällt in diesem zweiten Spielabschnitt als Dejan Medosavljev in den ersten 25 Minuten, in denen er drin stand. Jetzt die Magdeburger Pfeifkonzert der Berliner Fans, die wollen ein Zeitspiel angezeigt haben. Dann sind es die Magdeburger wieder, die hier versuchen durchzubrechen. Dann Gisli Christiansson, der scheitert. Der Ball springt zurück. Christiansson antizipiert am schnellsten. Läuft zum Kreis durch, macht das nächste Tor. 26:21. Ganz ehrlich, wenn du diese Dinger dann eben alle reinmachst, dann wirst du wahrscheinlich am Ende Champions League Sieger.
Ja, und das ist dann auch so eine Sache, mal kann ein Abpraller bei dir landen, aber wenn du in dieser Konstanz, wie das hier passiert, die Abpraller erwischt, Kurze Unterbrechung erstmal. Nächstes Tor für die Füchse. Nils Lichtlein ist da durchmarschiert, relativ unbedrängt auf der rechten Seite. Aber wenn du in dieser Konstanz diese Abpraller kriegst, dann ist das für mich kein Glück mehr, sondern auch eine Frage der Einstellung. Du willst es einfach mehr. Und diesen Eindruck macht der SCM hier auf mich.
Ja, das war ja so eine Frage vor diesem Spiel. Welche Mannschaft schärfer ist in diesem Endspiel? Sind es die Berliner mit dem Gefühl, deutscher Meister zu sein, hier eigentlich locker und befreit auftreten zu können? Oder sind es die Magdeburger, die ein bisschen mit dem Messer zwischen den Zähnen, um das mal bildlich zu beschreiben, hier dabei sind? Auf jeden Fall ist Gisli Christiansson jetzt schon der Mann des Spiels, denn der trifft schon wieder. Die Tore 25, 26, 27 gehen alle auf den 25 Jahre alten Isländer, der wie gesagt hier mit einer Wunderheilung unterwegs war. Jetzt haben die Magdeburger den Ball stabil. Jetzt gibt es die nächste Auszeit von Jaron Siebert. Das ist die letzte Patrone, die er hatte, der Trainer der Berliner, um nochmal einzugreifen, taktisch in die Geschicke seiner Mannschaft, um hier vielleicht nochmal eine neue Idee zu entwickeln, wie man spielen könnte. Magdeburg mit 5 Toren in der Vorhand. Und wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir eine Spielzeit von 17 Minuten und ein paar Zerquetschen in der zweiten Halbzeit. Demzufolge können wir hier konstatieren, also es ist so, dass Magdeburg das Momentum hat, dass Magdeburg hier schon so ein bisschen von den 10 Fingern beider Hände, zumindest den kleinen der linken Hand, am Pokal hat.
Ja, und es war ja auch vorher relativ klar, da haben alle gesagt, wird es ein Spiel mit vielen Toren, wird es hier, da ganz schnell viele Treffer geben, dann geht die Tendenz eher in Richtung der Füchse Berlin. Aber wir haben jetzt fast die 50. Spielminute erreicht und nur 27 zu 22, also das ist für eine Partie mit Beteiligung des deutschen Meisters, der Füchse Berlin, eher ungewöhnlich. Dann ist das eine Tendenz, die ganz klar für den Gegner, also in dem Fall für den ersten Magdeburg.
Wobei man es ein bisschen relativieren muss. Ich meine, 27 Treffer für die Magdeburger nach 48 Minuten ist so das, was sie durchschnittlich wirklich hinbekommen. Aber sie sind ja auch eine Mannschaft, die eben durch ihre vielen individuellen Klasse-Leute immer wieder in der Lage ist, schnelle Tore zu machen und Tempo können sie auch spielen. Also im Moment haben die Magdeburger ein bisschen die Sache in der eigenen Hand und die Berliner den Ball.
Ja, und das ist eine interessante Konstellation, die es da jetzt gibt. Kein Kreisläufer bei den Berlinern, dafür 4 Rückraumspieler, 2 Rechtshänder, 2 Linkshänder. Und der Linkshänder, der jetzt den Pass nach rechts außen gibt, ist Gitzel. Und der findet Hakon West, Orteigum mit dem nächsten Tor. Lang oben, also links oben schlägt der Ball ein. Diesmal Hernandez im SCM-Kasten, nur 2. Sieger im Duell mit Orteigum. Die Füchse wieder um einen weiteren Treffer herangekommen. Aber heißt immer noch -4 aus ihrer Sicht und zu spielen nur noch 10,5 Minuten.
Ja, Ballbesitz für die Magdeburger. Die haben auch noch 2 Auszeiten, die der Trainer nehmen kann. Also da sind schon die eine oder andere taktische Möglichkeit noch da. Jetzt haben sie fast mal den Ball verschleudert. Fassen das dem zweiten Zupacken wieder hin durch Gisli Christiansson, der jetzt von Fabian Wiede eine Sonderbewachung erhält. Also ganz offensiv jetzt eine Umstellung in der Deckung. Aber da müssen sie natürlich richtig aufpassen, denn wenn man die Deckung so rauszieht, dass dann plötzlich Lücken sind, dann haben die natürlich mit Saugstrup und mit dem immer wieder einbrechenden Felix Klar auch Möglichkeiten, hier zum Ballerfolg zu kommen. Jetzt haben sie Pech, die Berliner. Denn Saugstrup, der hat sich den Ball geschnappt, weil schon Zeitspiel angezeigt war, hat er sich dann sogar noch gedreht und werfen können. Aber das war so ein halbgewagter Wurf und jetzt die Möglichkeit für die Füchse auf 3 Tore reinzukommen. Schaffen sie das? Können sie sich durchsetzen? Gitzel ist durch. Gitzel trifft. Tor und 2 Minuten, glaube ich, für den SCM. Nein, keine Zeitstrafe für die Magdeburger, aber das 24. Tor durch Gitzel, der sein 7. Tor macht. Also das sind natürlich hier so ein paar Einzelspieler, die herausragen. Und im Moment, muss ich sagen, haben die Magdeburger auch das Problem, dass sie auf der Torwartposition mit Sergej Hernandez nicht unbedingt mehr die Stärke zeigen, die sie so vor 10 Minuten noch hatten. Wird das hier nochmal spannend? Spannend ist es auf alle Fälle noch. Wird das hier vielleicht sogar nochmal dramatisch? Es sind noch 9 Minuten, 3 Tore plus für den SCM. Schritte angezeigt. Deswegen zählt der Treffer nicht, der hier gefallen ist durch den Schweden Albin Lagergren, der hier nicht so performt, wie er es noch im gestrigen Halbfinale gemacht hat. Aber dafür ist eben ein anderer. Hier der Mann des Spiels. Ganz klar, es ist der Isländer. Es ist Gisli Christiansson, der hier der Partie aus Magdeburger Sicht zumindest seinen Stempel aufdrückt. Jetzt ist er schon wieder da, jetzt setzt er sich wieder durch, will den Ball nach außen spielen. Das war zu risikoreich, da konnte jetzt der arme Linksaußen Lukas Mertens nichts tun. Und jetzt Achtung, jetzt sind wir in der Situation, dass die Füchse da rankommen können auf zwei Tore. Aber just am Ende in diesem Augenblick, da scheitert Gitzel und da wird er sich richtig ärgern an Keeper Hernandez. War das die spielentscheidende Situation? War das die Situation, die dieses Spiel am Ende auf Magdeburger Seite zieht? Wären die hier rangekommen auf 25-27? Dann wäre es sicherlich noch mal richtig eng geworden. Dann hätte auch bei den Magdeburgern das Denken eingesetzt. So können die jetzt hier wieder auf vier Tore davonziehen. Und sind jetzt im Angriff und sind da sehr dynamisch. Und Klaas durch und Klaas trifft und macht dieses Tor. Treffer für den SCM. 28-24 und 8 Minuten vor Ende. Ein 4-Tore-Plus für die Elbestädter.
Ja, da kann man jetzt langsam schon mal drüber nachdenken. Werden wir heute vielleicht Champions League-Sieger? Die Chancen werden immer besser für den SC Magdeburg. Und ich bin da voll bei dir, was du eben gesagt hast, Thorsten. Ich glaube, wenn die Füchse auf 2 eben gerade vor nicht mehr einer guten Minute rankommen, dann ist dieser Spielstand drin in den Köpfen der Spieler des SC Magdeburg. So sind sie jetzt wieder mit 4 vorne, kein Druck da. Sie können das durchziehen, den Stiefel, den sie hier schon über 50 Minuten mal gezeigt haben. Und das war ein extrem erfolgreicher. Und jetzt müssen sie wieder aufpassen. Die Füchse wieder mit viel Dynamik und mit viel Gitzel, aber mit noch mehr Parade von Hernandez. Gitzel taucht frei am Sechser vor ihm auf. Aber der Fuß von Sergio Hernandez ist da und er sagt, nee, mein Lieber, ich verhindere mal dein nächstes Tor.
Ja, was lernen wir am heutigen Tag in Köln? Auch Matthias Gitzel ist nur ein Mensch.
Ach, ja. Und zwar, er sagt es selber von sich, ein einfacher Junge aus Dänemark.
Genau so ist es. Aber unabhängig davon, er ist natürlich ein brillanter Handballspieler. Und er übernimmt eben die Verantwortung in dieser schwierigen Situation. Aber dann scheitert er eben auch mal an einem, der da auch mitmacht. Und das war der Keeper der Magdeburger. Eben habe ich noch gesagt, er hat ja hier jetzt in den letzten Sekunden nicht allzu viel zustande gebracht. Und plötzlich hält er dann wieder 200-prozentige vom besten Spieler der Welt im Augenblick, von Matthias Gitzel. Magdeburg im Ballbesitz, Auszeit von Bennett Wiegert. Die musste er jetzt nehmen, denn es gibt ja die Regel, dass du in jeder Halbzeit eine Auszeit nehmen kannst und dann noch eine dritte. Aber du musst 2 Auszeiten genommen haben vor der 55. Minute. Und das hat der Magdeburger Coach jetzt in aller Gelassenheit gemacht. Also der hat hier tatsächlich alles im Griff, auch die Uhr. Magdeburg führt 28-24. Es ist nicht mehr lange zu spielen. Und ich denke mal, beim Public Viewing in Magdeburg, da herrscht jetzt schon mal so richtig Freude. Und die Magdeburger Fans, die applaudieren hier auch. Die feiern ihre Mannschaft, die feuern ihre Jungs an. Auch wenn hier jetzt natürlich noch eine Weile zu gehen ist. Und ich schaue mich mal um. Ja, bei den Berlinern, da hängen die Hütchen ein bisschen auf Halbmast im Augenblick. Da sind einige dabei, die die Arme vor der Brust verschränkt haben und die noch nicht so richtig wissen, was sie mit diesem Spiel jetzt anfangen sollen in den nächsten Minuten. 24-28 aus Berliner Sicht schafft Magdeburg die Revanche für den entgangenen Supercup. Der war ihnen mit Verlaub einigermaßen schnuppe. Aber das war natürlich das Signal für die Füchse, in diese Saison zu gehen, als einer der Mitfavoriten. Und sie haben es ja glänzend gemacht. Die Berliner haben ein tolles Spiel hier hingelegt, sind zu Recht und verdient deutscher Meister geworden. Der Doppeltriumph, der scheint ihnen jetzt aber eventuell aus den Händen zu gleiten, denn wir haben noch 7 Minuten Ballbesitz für den SCM und wir haben eine 4-Tore-Führung für die Magdeburger. Machen die das nächste Tor, glaube ich, ist es durch. Und sie machen es! Sie machen das Tor! Klar! Mit dem 29-24. Der SCM, der hat jetzt die Tür zur Champions League ganz schön weit aufgestoßen. Die Berliner haben jetzt ein bisschen zu tun, um diese Tür nochmal zu schließen.
Aber ehrlicherweise werden die Zweifel bei mir auch immer größer, dass sie dazu in der Lage sein werden, diese Tür noch wieder zuzustoßen. Wieder 4 Mann im Rückraum, 2 Rechtshänder. Mattes Langhoff und Lasse Andersson. Aber nicht er ist es, der trifft, sondern der Rechtsaußen. Hakun West, Orteigung. Der macht hier heute eine wirklich gute Partie, aber das kann man von dem einen oder anderen seiner Mitspieler nicht unbedingt behaupten. Wir sind wieder auf 4 rangekommen, aber dieser Faktor Zeit, er wird jetzt immer ein wichtigerer und er spricht ganz, ganz deutlich für die weißgekleideten Magdeburger. Ballbesitz für sie und langsam jetzt wieder Beschleunigung, Tempo, Verschärfung. Christiansson rüber zu Felix Klar. Der tippt an, geht ins 1 gegen 1 und trifft! In der Bedrängnis trifft er. Nächstes Tor für die Magdeburger. Wieder plus 5, 6 Minuten noch und Fabi Wiede steht völlig entgeistert vor mir, verzieht das Gesicht, kann es nicht verstehen, wieso wir da immer wieder Tor um Tor kassieren. Jetzt tankt sich Lasse Andersson mal durch, wird strafwurfwürdig gefoult, also am Wurf behindert. Spielzeit angehalten, wird gleich mit einem Strafwurf, mit einem 7 Meter für die Füchse Berlin weitergehen. Und Thorsten, mach dieses freundliche Handzeichen. Bitte, du, mach doch.
Na gut, dann mache ich jetzt
ja,
mal.
Ja, mach du mal.
Also, wir haben natürlich einen absolut sicheren 7 Meter Schützen bei den Berlinern. Tim Freiwürfer, der 22-Jährige, der hier bis jetzt alles versenkt hat, was er vom 7 Meter Strich aus machen musste. Jetzt ist Portner sein Gegenpart. Fußballer hat keine Chance. Es ist der vierte 7 Meter. Es ist der vierte Treffer für Freihöfer. Der scheiterte zwar mal von links außen, aber vom Strich aus ist er absolut sicher. Verkürzt wieder für seine Farben auf 26:30 aus Berliner Sicht. Sind noch mehr als 5 Minuten. Irgendwann könnte ich mir vorstellen, werden sie zur offenen Deckung übergehen, die Berliner. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt das absolute Mittel gegen diese Magdeburger Mannschaft. Denn da könnte es sein, dass der ein oder andere vom SCM Schraps hat Mut verloren spielt mit den Jungs aus Berlin. Jetzt gab es einen Foul zwischen zwei Schweden. Der eine ist Max Dari, das war der, der gefoult hat. Der andere ist Albin Lagergren. Die kennen sich aus vielen gemeinsamen Duellen und auf gemeinsamen Reisen mit der Nationalmannschaft. Der eine entschuldigt sich jetzt gerade wieder beim anderen. Ich vermute, die haben Schwedisch gesprochen. Ich bin aber kein L-Hörer. Und demzufolge geht es jetzt erstmal weiter mit einem ganz gewöhnlichen Freiburg für den SCM. 5 Minuten und 4 Sekunden vor dem Titelgewinn.
Ja, und ist ja auch fast 20 Meter weg gewesen von uns, die Position hier. Also da wäre bei dem Kreis wirklich nichts angekommen. Lagergren versucht sich da mit einer Drehung um sich selbst durch die Deckung durchzutanken. Bekommt dafür aber nur einen Freiwurf. Schon ausgeführt. Ball wandert wieder im Rückraum. Hand der Schiedsrichter ist oben, also jetzt haben sie nicht mehr so viele Pässe. Nächster 1 gegen 1 Versuch und diesmal bekommt Lagergren das, was er eben noch nicht bekommen hat, nämlich den Strafwurf, den 7 Meter. Und er ist da auch relativ heftig angegangen worden. Jetzt liegen beide, er und sein Gegenspieler Lasse Andersson, im Kreis. Andersson kriegt auch noch eine 2-Minuten Zeitstrafe dafür verpasst. Und das heißt, dass die Füchse nicht nur noch 4,5 Minuten haben, sondern von diesen 4,5 Minuten auch nur noch 2,5 Minuten maximal mit 6 Feldspielern angreifen dürfen. Also es wird immer schlechter für sie und sie liegen ja auch mit 4 Toren hin.
Und der 7 Meter wird ihnen geschildert von Jens Christian Fußmann.
Ah, das ist schön, doch ich den wieder gut. Gucken, wer ist, ach, überraschenderweise. Oma Ingi Magnusson, und bei den Berlinern hat ein Wechsel im Tor wieder stattgefunden. Milo Savaljev jetzt mal anstelle von Lasse Ludwig. Das ist ja, ein Versuch. Mal gucken, ob er gut geht. Einmal zucken und dann wumm! Rein das Ding! Rechts oben! Jawohl! Nächstes Tor! 31:26 plus 5, 4,5 Minuten nur noch. Ich glaube, normalerweise würde man jetzt beim Fußball bei der Champions League, glaube ich, langsam anfangen, den Namen des Siegers auf den Pokal einzugravieren.
Ja, Gott sei Dank ist das hier ein Pokal, wo kein Name eingraviert werden kann, weil ja, der ist ja voller Maschen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was die Berliner können. Jetzt scheitert nun ausgerechnet auch noch hier rechts außen. Bisher so treffsicher Hakan Westerfteigum, und auch der zweite Ball, der wird pariert von Hernandez. Ich glaube jetzt auch, dass es das war. Die Magdeburger Fans außer Rand und Band und ihre Mannschaft auf der Siegerstraße. 4 Minuten noch zu gehen. 5 Tore plus für den SCM. Überzahlsituation. Die können jetzt in aller Ruhe diesen Angriff ausspielen. Können hier vielleicht auf plus 6 stellen. Und dann können sie sich so ein bisschen angucken, was die Berliner noch anfangen können mit ihrer ganzen Kunst. Hier regiert der SCM. Skandieren die Magdeburger Fans, und die aus Berlin, die sind, naja, nachvollziehbar, jetzt ein bisschen leiser geworden. Jetzt nochmal der Ballbesitz für die Magdeburger. Dann versuchen sie es trotzdem noch mit einer offensiven Deckung. Und dann ist der Knaller Albin Lagergren durch. Und das war's aus meiner Sicht schon. 32:26 für den SC Magdeburg. 3 Minuten vor Ende der Partie. Ich denke, hier geht nichts mehr. Und auf der Magdeburger Fantribüne, da geht immer mit alles. Da ist der Überschwang. Da hoffen wir mal, dass sie hält.
Standing Ovation für ihre Spieler. Sie jubeln, sie wissen, die Magdeburger Fans, das nimmt uns hier keiner mehr. Der Titel, das ist unser. Und das wäre der 10. in den 10 Jahren mit Bennett Wieger. Und Thorsten hat es ja zu Beginn unserer Reportage mal erzählt. Das ist nämlich nicht nur ein Sparkassencup oder sonst irgendwie sowas, sondern das sind alles große, hochwertige Titel. Jetzt schlechter Pass von Matthias Gitzel. Und das heißt, Ball schon wieder weg. Nächster Ballbesitz für den SC Magdeburg. 2,5 Minuten noch. Und die Bank der Magdeburger ist aufgestanden. Faust und Arm nach oben. Ja, sie wissen, sie haben es geschafft. Diese letzten knapp 200 Minuten, das ist jetzt eher Schaulaufen als Champions League-Finale.
Die Champions League-Party des SC Magdeburg, sie beginnt, obwohl noch 120 Sekunden auf der Uhr sind. Ballbesitz für den SCM, eigene Führung, 26-32 aus Sicht der Berliner. 6 plus für den SCM. Der überragende Gisli Christiansson bringt den Ball zu Saugstrup. Saugstrup steht dann aber, nachdem er zunächst an Lasse Ludwig scheiterte, im Kreis. Deswegen nochmal ein Versuch für die Jungs von der Spree, hier noch was zu reißen. Dann blockt die Magdeburger Mannschaft einen Ball wieder. Holten sich im zweiten zu packen, scheitert dann aber, weil die Magdeburger aufgepasst haben, durch O'Sullivan. Und die haben jetzt alle Zeit der Welt, wollen gar nicht mehr werfen in diesem Augenblick. Es sind noch 90 Sekunden. Die Fans können es kaum noch erwarten. Ihre Gesänge, die werden laut und lauter. Ihr Jubel schwillt an hier in der Köln Arena. Berlin weiß, sie haben verloren. Magdeburg weiß, man hat die Champions League geholt. Oma Ingrid Magnusson, der feiert schon. Man klatscht sich ab auf der Bank. Da ist jetzt richtig Betrieb, während die Zeit hier noch angehalten ist und während jetzt noch 90 Sekunden zu gehen sind.
Ja, und jetzt ist die Uhr wieder angestellt worden. Der Ball wandert ganz langsam im Rückraum der Magdeburger von links nach rechts und dann wieder zurück. Jetzt suchen sie mal wieder eine Durchbruchssituation. 1 gegen 1. Albin Langergren auf der rechten Rückraumposition. Passt in die Mitte zu Felix Klar. Der rüber nach links zu Christiansson. Schwungwurf und Parade gehalten von Lasse Ludwig. Macht aber auch nichts mehr, tut dem SCM auch nicht so sehr weh, weil sie ja einen Sergio Hernandez hinten drin haben. Tolle Parade von ihm und der SCM wieder auf dem Weg nach vorne.
Weinende Männer auf der Magdeburger Bank. Der Trainer, der mittendrin in dieser Jubeltraube, die sich hier schon gebildet hat, obwohl es jetzt tatsächlich noch 40 Sekunden sind. Berlin weiß, das Ding ist durch. Berlin weiß, wir haben verloren. Magdeburg im Überschwang der Gefühle. Da ist richtig was los. Und einer, der den Verein verlassen wird, nämlich einer, der ihn viel Freude bereitet hat, Michael Darmgard, der ist da mittendrin. Jetzt laufen schon die Gratulationen. Der Ball liegt, es wird nicht mehr gespielt. Berlin gibt auf, eine Viertelstunde vor Ultimo war das Ding eigentlich schon fast entschieden. Jetzt ist es durch. Der Ball liegt einsam und verlassen hier. Und die beiden Unparteiischen nehmen das Spielgerät auf, obwohl noch 4 Sekunden zu absolvieren sind. Die Berliner gratulieren fair und Magdeburg ist in diesem Augenblick Champions League-Sieger in der Saison 2024-25. Krönt damit eine Saison, die schwer war für die Elbestädter, aus der sie fast das Maximum geholt haben. Heute waren sie deutlich besser als der deutsche Meister und gewinnen verdient mit 32-26 gegen die Füchse aus Berlin, die sich damit trösten können, in der nationalen Meisterschaft ganz vorn gewesen zu sein. Dieser Pokal aber, der gehört dem SC Magdeburg. Zum dritten Mal stemmt man die Champions League Trophäe in die Höhe. Nehmen wir die 2 Landesmeisterpokale dazu, ist man 5-mal in der Königsklasse ganz oben dabei gewesen. Und mit 10 Titeln in 10 Jahren hat sich Bennett Wiegert ebenfalls ein Denkmal gesetzt. Er sicherlich der Vater des Erfolges. Umgesetzt haben es aber seine Jungs auf dem Parkett. Glückwunsch SCM und Gratulation aber auch an die Berliner für eine tolle Saison. Heute hat es für die Füchse nicht gereicht. Heute hat man einen besseren gefunden. Das war der SC Magdeburg, der neue Champions League-Sieger im Handball der Männer.
Herzlichen Dank an Jens-Christian Gussmann und Thorsten vom Weger und Gratulation an den SC Magdeburg zum Gewinn des Champions League-Titels. Eine Information habe ich für Sie von der Fußball-Club-WM. Da spielt ja der FC Bayern München gegen Auckland City momentan in Cincinnati. Zweite Hälfte läuft, rund 70 Minuten sind um. Die Bayern führen mit 7:0. Und auch in der Basketball-Bundesliga läuft das erste Finale um die deutsche Meisterschaft zwischen dem FC Bayern Basketball und Ulm. Und da führen die Bayern knapp 6 Minuten vor dem Ende mit 61:59. Gewonnen hat heute auch Tatjana Maria im Alter von 37 Jahren zum ersten Mal eine deutsche Spielerin ein Rasenturnier im Queen's Club in London.
Vor Freude hüpfte Tatjana Maria nach verwandeltem Matchball über den Platz, bevor sie ihren Mann und ihre Tochter am Seitenrand umarmte. Bei ihrer Familie bedankte sie sich auch in ihrer Siegerrede nach ihrem Sensationserfolg gegen Amanda Anisimova aus den USA. Marias ungewöhnliches Spiel mit vielen Slicebällen war dabei auf dem Londoner Rasen besonders effektiv. Besonders war auch ihr Weg in das Finale. Vor London verlor Maria 9 Einzelmatches in Serie. In London musste sie erst in der Qualifikation antreten und setzte sich dann im Hauptfeld gegen 5 Spielerinnen aus den Top 30 der Welt durch, darunter auch gegen die aktuelle Australian Open-Gewinnerin Madison Keys und die frühere Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina. Zum ersten Mal überhaupt hatte Maria in London das Finale eines WTA 500er Turniers erreicht und ist nun mit 37 Jahren die älteste Spielerin, die jemals eins gewann. Mit ihrem Erfolg überholt Maria auch Eva Lüß in der Weltrangliste und wird neue deutsche Nummer 1.
Wir bleiben beim Tennis, schauen nach Stuttgart. Da haben die Männer gespielt auf Rasen. Alexander Zverev stand im Finale und hat's nicht gewonnen.
Trotz der Niederlage im Finale spricht Alexander Zverev von einer guten Woche in Stuttgart. Er habe spielerisch alles aus sich herausgeholt. Es war bitter, das Finale zu verlieren, aber das Positive überwiegt. Im Spiel gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz haderte der Deutsche mit seinen Aufschlägen. Auch das Returnieren von Bällen sei nicht optimal gelaufen. Das Spiel war nach dem ersten Satz über eine Stunde unterbrochen worden. Grund dafür war starker Regen. Die Pause konnte Zverev aber nicht für sich nutzen. Besonders bitter wurde es, als im entscheidenden Tiebreak der Alarm eines Autos losging. Zverev wurde dadurch bei den Aufschlägen abgelenkt. Es sei aber nicht ausschlaggebend für die Niederlage gewesen. Jetzt geht es für Deutschlands besten Tennisspieler direkt zum nächsten Rasenturnier nach Halle. Danach steht Wimbledon an. Auf die Frage, ob er sich dort den Sieg zutraut, antwortete er, warum nicht. Sascha Zverev hat also Selbstbewusstsein getankt. In den kommenden Wochen will er an die guten Leistungen anknüpfen.
So, wir bleiben bei einem Großereignis, das demnächst ansteht, nämlich die Tour de France. Die startet am 5. Juli und die Dauphiné, die 8-tägige Rundfahrt in Frankreich, ist immer so ein bisschen eine Generalprobe. Und da zeigt sich vielleicht schon ein bisschen, wer die Favoriten während dieser Tour de France sein können. Und wenn man danach ginge, dann könnte tatsächlich ein deutscher Radfahrer bei der diesjährigen Tour wieder vorne mitmischen. Steffen Gahr.
C'est Florian Lipowitz.
Florian Lipowitz schaute ein bisschen ungläubig. Er, der Mann von der Schwäbischen Alb, stand auf dem Podium direkt neben den Topstars, neben Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard.
Ja, ich meine, wo ich hierher gekommen bin, hätte ich niemals damit gerechnet. Die Vorbereitung lief super. Ich wusste, dass ich gut in Form bin, aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich hier so weit vorne mitfahren kann.
Lipowitz hat geliefert. Bei dieser Tour de France Generalprobe war er fast immer bei den Topstars. Auf der Königsetappe hat er den Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel viel Zeit abgenommen und das weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers und das Podium so gut wie klar gemacht.
Ja, natürlich bin ich super happy. Ich war richtig happy, dann im Ziel zu sein, weil ja die letzten 3-4 Kilometer waren ja fast schon die Hölle.
Und auch am letzten Tag in den Alpen wehrte Lipowitz die Angriffe von Evenepoel ab und wurde belohnt. Weiß und Platz 3 in der Gesamtwertung. Sein sportlicher Leiter Rolf Alldag glücklich.
Ja, riesig. Also ich meine, wir haben ja letztes Jahr in der Volta gesehen, dass er schon mit dem Besten der Welt mit kann. Und jetzt hat er nochmal einen Schritt gemacht und ist stabiler, ist wirklich gut, ist sehr solide, macht keine Fehler. Und das ist natürlich schön zu sehen.
Lipowitz war mal Biathlet, stieg dann aber aufs Rad um. Letztes Jahr Gesamtsiebter bei der Spanien-Rundfahrt. Dieses Jahr Podium bei Paris-Nizza und bei der Tour de France Generalprobe. Dafür gibt's Lob von allen Seiten. Von Nils Politt.
Ja, er fährt super stark. Ich denke, wenn er ein bisschen den Kopf einschaltet, kann er sogar noch stärker fahren. Aber ich denke, Lipo ist noch jung. Wenn er noch ein bisschen abgezockter wird, dann kann er hier ganz vorne reinfahren.
Und auch von den Topstars. Vingegaard sagt, auf diesen starken Lipowitz muss man immer ein Auge haben.
I think he's doing a super good job. He's very young, very strong and yeah, He's for sure one we have to keep an eye on.
Und auch Pogacar hält viel vom jungen Deutschen.
Yeah, he's riding super impressive.
Er fährt schon sehr beeindruckend, das wussten wir. Deshalb haben wir ihn die Tage in der Ausreißergruppe nicht weggehen lassen. Lipovic ist super nah an uns dran. Das war abzusehen, dass er so abliefert.
He's expectable to perform like this, yeah.
Auch bei der Tour? Beim deutschen Team halten sich alle noch bedeckt. Rolf Aldag will erst noch analysieren, aber...
Dass ein Florian Lipovic von seiner Stärke natürlich eine Position in der Tour de France verdient hat, ist ja ganz klar. Also das brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren.
Fakt ist, Bora hat dieses Jahr schon viele Rückschläge einstecken müssen, aber mit Lipovic auch eine Hoffnung.
Wir haben halt einen Florian Lipovic, der jetzt hier mit dem Besten der Welt mitfahren kann und im Moment halt... Ich würde nicht mal sagen, an der Weltspitze kratzt, sondern in der Weltspitze angekommen ist.
Und der bei der Generalprobe der Tour schon mal auf dem Podium stand, direkt neben den Großen.
Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Florian Lipovic, les trois premiers. Une semaine encore une fois extraordinaire.
Zum Fußball. Die italienische Nationalmannschaft hat sich zu Beginn der WM-Qualifikation nicht mit Ruhm bekleckert, gegen Norwegen mit 0-3 verloren. Das kostete Nationaltrainer Luciano Spalletti den Job. Und jetzt hat man einen Nachfolger gefunden, übrigens auch einen ehemaligen Weltmeister als Spieler.
Jetzt ist es offiziell. Der neue Trainer der Azzurri heißt Gennaro Gattuso. Mit ihm soll die italienische Herren-Nationalmannschaft die Qualifikation für die WM 2026 schaffen. Gattuso, der Fußball-Weltmeister von 2006, war als Spieler besonders für seine harte und aggressive Spielweise bekannt, feierte seine größten Erfolge mit der AC Mailand, seinem langjährigen Verein. Dort war der 47-Jährige aus Kalabrien später auch mal Trainer, wie auch bei der SSC Neapel oder Olympique Marseille. Unter anderem, denn die meisten seiner Engagements waren eher kurz und wenig erfolgreich. Gattuso sei ein Symbol des italienischen Fußballs, so der Präsident des italienischen Fußballverbands, und der Teamkoordinator der italienischen Nationalmannschaft, der Ausnahmetorwart Gianluigi Buffon, sagte, mit Gattuso habe man am Ende die bestmögliche Wahl getroffen. Gattusos Vorgänger Luciano Spalletti musste nach einem 0-3 im WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen gehen. Wunschkandidaten wie Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti oder Antonio Conte konnten oder wollten das Nationalteam nicht übernehmen, wie italienische Medien berichten.
Der SC Magdeburg hat die Champions League im Handball gewonnen gegen die Füchse aus Berlin. Der erste FC Magdeburg hat heute seinen Trainer verloren. Christian Tietz geht zum Konkurrenten in der zweiten Liga, zu Hannover 96.
Der wochenlange Poker hat sich ausgezahlt. Der Wunschkandidat kommt. Tietz steht für ein attraktives, offensives Spiel. 2022 führte er den ersten FC Magdeburg mit traumhaft schönem Fußball und riesigem Vorsprung zur Drittligameisterschaft. Seinen Ansatz behielt er bei und spielte in der abgelaufenen Saison in der zweiten Liga um den Aufstieg mit. Zuvor stand Tietz unter anderem mehrere Jahre beim Hamburger SV an der Seitenlinie. Vom Nachwuchstrainer stieg er im März 2018 zum Chef der Profis auf, konnte den erstmaligen Sturz in die zweite Liga aber nicht mehr verhindern. Weil Christian Tietz noch Vertrag in Magdeburg hatte, wird eine Ablöse fällig. Die Rede ist von einer mittleren sechsstelligen Summe.
So, und jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die in der dritten Liga spielt. Momentan knapp am Aufstieg in die zweite Liga gescheitert ist in dieser Saison. Das war alles mal besser. Vor 25 Jahren nämlich stieg der FC Energie Cottbus zum ersten Mal in die erste Liga auf. Und mit dabei damals als Trainer Eduard Geier. Und der steht immer noch gerne auf dem Rasen im Stadion der Freundschaft, wie Jakob Rüger weiß.
Eduard Geier steht auf dem Rasen im Stadion der Freundschaft. Es hat sich einiges verändert in der Heimspielstätte von Energie Cottbus in diesen 25 Jahren. Und doch kommen beim ehemaligen Trainer die Erinnerungen an die Gefühle und die Atmosphäre an diesem heißen Tag im Mai 2000 wieder hoch.
Einfach froh, glücklich und zufrieden und vor allen Dingen, es war ja eine Bombenstimmung. Ja, das sind Erinnerungen, die bleiben im Haften. Ich denke, bei den Fans genauso wie bei Trainern, Funktionären und Spielern.
Momente für die Ewigkeit. Tausende Fans in Rot und Weiß stürmen den Rasen. Geier singend oberkörperfrei in der Kabine. Torschütze Detlef Irrgang, der von den beseelten Anhängern auf Händen getragen wird.
Als der Schiedsrichter abgepfiffen hat, gigantisch, was hier los war. Die Fans waren auf dem Platz. Wir mussten auch teilweise uns in die Kabine verdrücken. Wir haben sicherlich dann etliche Tage zusammen gefeiert. Wir sind dann empfangen worden von Oberbürgermeister am Staatstheater.
Auf den Aufstieg ein Dreifaches! Singesange, Singesange!
Cottbus, die Stadt tief im Osten, war plötzlich auf der Bundesliga-Landkarte eine Sensation. Geier und Detlef Irrgang haben ihre teils kuriosen Erinnerungen an den Aufstieg zum Jubiläum in einer Talkrunde im Stadion der Freundschaft mit den Energiefans geteilt.
Die Gastronomie war so glücklich gewesen. Wir konnten eigentlich als Spieler die Urlaubswoche, sage ich jetzt mal, überall hingehen und es gab Freigetränke.
Irrgang sicherte sich mit seinem Tor beim 2:0-Erfolg im entscheidenden Spiel gegen Köln den Titel Fußballgott auf Lebenszeit in der Lausitz. Auch die Fans denken gern zurück an die besonderen Tage.
Unglaublich. Es stand ja auch die ganze Stadt Kopf. Das war ja totaler Irrsinn. Das hätte auch, glaube ich, nie jemand angenommen und geglaubt, dass das so passt.
Ich bin 20 Jahre alt, aber mein Vater war damals schon hier und er hat mir natürlich alles erzählt. Und Eduard Geier ist natürlich für mich als Cottbus-Fan ein Riesenmann.
Pure Legende von Energie halt. Ne? Das ist der eigentlich so der erste große Trainer in meinen Augen.
Eduard Geier, der Vater des Erfolges, der bis heute eng mit Energies Bundesliga-Geschichte verbunden ist.
Das letzte Spiel zu Hause gegen Köln. Wir mussten gewinnen. Und ich denke, die Fans, die haben auch alle gezittert und haben mit uns gestanden. Aber es war eine unheimliche Euphorie. Wir konnten eigentlich nicht verlieren an dem Tag.
Der 26. Mai 2000 markiert bis heute den größten Erfolg der Cottbusser Vereinsgeschichte. Insgesamt 6 Jahre spielte Energie erstklassig. Als Drittligist ist die Bundesliga aktuell aber ganz weit weg.
Dafür ist Energie Cottbus im Pokal mit dabei. Lustigerweise spielt Energie am 17. August, so müsste das terminiert sein, zu Hause in der ersten Pokalrunde gegen Hannover 96, den neuen Club von Christian Tietz, dem Trainer. Außerdem, was die Vereine aus unserer Region angeht, muss Hertha BSC bei Preußen Münster, also beim Zweitligakonkurrenten, antreten. Der erste FC Union hat auch ein Auswärtsspiel beim Regionalligisten Gütersloh. Der BFC spielt zu Hause gegen den VfL Bochum und der brandenburgische Pokalgewinner Eintracht Stahnsdorf gegen den ersten FC Kaiserslautern. Der FC Bayern muss beim SVW in Wiesbaden aus der dritten Liga antreten und ein sehr schönes Spiel, finde ich, ist die Partie Rot-Weiß Essen gegen Borussia Dortmund. Das klingt so nach richtig schönem 50er, 60er Jahre Ruhrpott-Fußball. Essen, das sei noch gesagt, spielt ja momentan in der dritten Liga und Borussia Dortmund in der ersten Liga. Aber das wissen Sie ja sicherlich. So, und nach den DFB-Pokalpartien kann ich Ihnen noch sagen, dass es momentan beim Basketball 2 Minuten vor dem Ende 73-66 für die Bayern-Basketballer gegen Ulm steht im ersten Finale. Dann kommen wir mal zu den Olympischen Spielen, zu den Sommerspielen. Die sind das größte Sportereignis der Welt. Deutschland will ja auch wieder Gastgeber sein, entweder 2036, 40 oder 44. Unter anderem will sich ja Berlin in einem nationalen Ausscheid bewerben. Doch die Konkurrenz, auch international, ist groß und ein Land zeigt derzeit besonders viel Ehrgeiz. Indien. Der Subkontinent mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern hat noch nie Olympische Spiele ausgerichtet. Doch das soll sich ändern. Die Bewerbung für 2036 ist in vollem Gange. Indien greift nach den Ringen. Aber wie realistisch ist eigentlich dieses Vorhaben?
Jubelnde Fans, wehende Fahnen, Gänsehautmomente, wenn Rekorde fallen. Solche Bilder will auch Indien. Das Land träumt vom goldenen Sommer. 2036 wird der Subkontinent zum ersten Mal in seiner Geschichte Gastgeber der Olympischen Spiele sein. Premierminister Narendra Modi machte die Pläne bereits 2023 offiziell und lässt seitdem keine Gelegenheit aus, das Ziel zu bekräftigen. Erst kürzlich wieder bei einem Auftritt in Varanasi.
Wir arbeiten intensiv daran, die Olympischen Spiele 2036 nach Indien zu holen.
Und er richtet sich direkt an die Jugend.
Wenn ihr wollt, dass wir bei Olympia glänzen, dann müsst ihr jetzt mit dem Training beginnen.
Für Modi ist Olympia ein nationales Prestigeprojekt. Auch Sportjournalist Sachi Chakko ist überzeugt, Indien ist bereit für die große Bühne.
Wir sind eine aufstrebende Nation. Die Ausrichtung der Olympischen Spiele ist der absolute Höhepunkt in der Sportwelt. Wenn ein Land Olympia ausrichtet, gilt es als wirtschaftliche Supermacht.
Rio, Tokio, Paris und bald auch Ahmedabad? Die Millionenstadt im westlichen Bundesstaat Gujarat gilt als heißer Kandidat für die Spiele 2036. Dort entsteht eines der größten Sportzentren Asiens mit Arenen für Tennis, Schwimmen, Basketball und mehr. Das Herzstück bildet das Narendra Modi Stadium mit 132.000 Plätzen, das größte Cricketstadion der Welt. Bei einer erfolgreichen Bewerbung wird es Schauplatz der Eröffnungs- und Abschlusszeremonien sowie zahlreicher Wettbewerbe sein. Dass Gujarat im Fokus steht, ist kein Zufall. Premierminister Modi stammt aus dem Bundesstaat.
Prime Minister Modi came to power in 2014.
Seit Modi 2014 an die Macht gekommen ist, hat er die Infrastruktur in Gujarat stark ausgebaut. Die Region zählt heute zu den pulsierenden Zentren Indiens. In Bezug auf die Infrastruktur gibt es also kaum Herausforderungen. Die größte Aufgabe besteht darin, ein gutes olympisches Dorf zu errichten, das etwa 5 Kilometer vom Stadion entfernt liegt.
Das geplante Budget, wohl stolze 7,5 Milliarden US-Dollar, mehr als für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Die Linie ist klar, Indien will beeindrucken. Doch nicht alle sind begeistert, besonders in einem Land, in dem sich Millionen Menschen oft nur eine Mahlzeit am Tag leisten können. Die geplanten Milliardenausgaben für Olympia werfen Fragen auf. Auch bei Malti 32, Eventmanagerin in Delhi.
Ich finde das ehrlich gesagt keine gute Idee. Indien hat so viele grundlegende Probleme im Gesundheitswesen, in der Bildung. Und dann sollen Milliarden für ein einziges Sportevent ausgegeben werden. Wenn wir wirklich in den Sport investieren wollen, warum dann nicht an der Basis?
Then why not do it at the grassroots, build the infrastructure there?
Und Malti ist nicht die Einzige, die den indischen Olympiatraum für weltfremd hält. Auch Ajit Kumar, der Werbeanzeigen für Tageszeitungen verkauft, fragt sich, wie das alles zusammenpassen soll.
Ich finde, die Regierung setzt völlig falsche Prioritäten. Wenn man solch ein riesiges Sportevent organisiert, fließen Milliarden in die Infrastruktur. Meiner Meinung nach sollte sich die indische Regierung, eigentlich jede Regierung, viel stärker darauf konzentrieren, Armut zu bekämpfen, anstatt sich auf solche Mega-Events zu fixieren.
Auch sportlich ist das Land noch nicht da, wo es sein möchte. Denn wer Milliarden investiert, will Erfolge sehen. Doch bislang bleibt Indien deutlich hinter seinem Potenzial zurück. Zum Vergleich, China, ähnlich groß und wirtschaftlich stark, holte bei den letzten Sommerspielen 91 Medaillen und Indien lediglich 6. Mit über 1,4 Milliarden Menschen ist es das bevölkerungsreichste Land der Welt. Doch im Medaillenspiegel reicht es nur für Platz 71. Das soll sich nun ändern. Indien investiert massiv in seine sportliche Infrastruktur. 10 neue olympische Trainingszentren sind geplant. Dazu kommen gezielte Förderprogramme für Talente im ganzen Land. Indien will international wettbewerbsfähig werden und vielleicht schon bald ganz oben mitspielen. Schon bei den Spielen 2024 in Paris machte sich Indien für eine mögliche Gastgeberrolle warm und präsentierte sich erstmals mit eigenem India-Haus. Ein klares Signal an das Internationale Olympische Komitee. Nita Ambani, IOC-Mitglied und milliardenschwere indische Unternehmerin, sprach damals von einem gemeinsamen Traum.
It is time that the flame that was first lit in Athens.
Es ist an der Zeit, dass die Flamme, die einst in Athen entzündet wurde, den Himmel unseres alten Landes Indien erleuchtet. Der Tag ist nicht mehr fern, an dem Indien die Olympischen Spiele ausrichten wird.
When India will host the Olympic Games.
Was lange undenkbar schien, klingt heute greifbar. Der wirtschaftliche Aufschwung, das gestiegene Selbstbewusstsein, all das will Indien nun auch in der Sportwelt sichtbar machen.
Mit der Ausrichtung der Olympischen Spiele senden wir die Botschaft, seht her, Indien ist auf der großen Bühne angekommen.
Noch ist nichts entschieden. Das Rennen um Olympia 2036 bleibt offen. Ob Indiens Traum vom goldenen Sommer Wirklichkeit wird, entscheidet am Ende nicht nur das IOC, sondern auch, wie glaubwürdig das Land seine Ambitionen
untermauern kann.
Franziska Amler berichtete. Bei der Club-WM führen die Bayern kurz vor Schluss in Cincinnati gegen Oakland inzwischen mit 10:0. Thomas Müller hat sein 250. Pflichtspieltor für die Bayern erzielt. Wir gehen nochmal weg vom Fußball, schauen auf die Formel 1. In wenigen Minuten startet das Rennen um den großen Preis von Kanada. Jens Gidio mit allen wichtigen Dingen jetzt.
Mercedes greift nach dem ersten Saisonsieg. George Russell hat von Startplatz 1 aus die besten Chancen in Kanada. Entscheidend könnte schon das Startduell in Reihe 1 mit Titelverteidiger Max Verstappen sein. Der Red Bull-Pilot ist aber gehandicapt, weil er schon 11 Strafpunkte auf dem Formel-1-Verkehrssünderkonto hat, droht ihm bei der nächsten Rempelei eine Rennsperre. Das könnte den Niederländer zurückhaltender machen. Die Fans dürfen sich auf spannende 70 Rennrunden in Montreal freuen. Die Abstände der Top-Teams sind eng. Neben Mercedes und Red Bull haben auch die WM-Spitzenreiter von McLaren und sogar Ferrari Chancen auf den Sieg.
Das war's mit dem langen Sportabend im RBB24 Inforadio. Die Füchse haben es nicht geschafft, haben im Finale der Handball Champions League gegen Magdeburg mit 26:32 verloren. Klaus Hermann verabschiedet sich, wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
RBB24 Inforadio Verkehrsservice.
DA2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Burg Ost und Burg Zentrum in Sachsen-Anhalt ist die Autobahn nach einem Unfall wieder auf der linken Spur frei. Sie stehen noch 20 Minuten im Stau. Zum Stadtverkehr Berlin. Die A100 und die A113 sind wegen Bauarbeiten noch bis morgen früh zwischen Oberland und Spätstraße in beiden Richtungen gesperrt. Rechnen Sie mit Staus an den Abfahrten. Prenzlauer Berg auf der Prenzlauer Allee ist bis morgen vor der Torstraße nur eine Spur in Richtung Unter den Linden frei. Tiergarten auf dem Lützowufer ist zwischen Lützowplatz und Gentiner Straße an einer Baustelle bis Mitte August nur eine Spur frei. In Wilmersdorf ist die Spiechernstraße bis Mitte Juli zwischen Schapanstraße und Bundesallee in Richtung Hohenzollerndamm gesperrt. Und bei der S-Bahn gibt es eine Stellbergstörung und die Linien S1, 2, 25, 8 und 85 sowie die Ringbahnen sind betroffen, ebenso die Linien 3, 5, 7, 75 und 9, da allerdings wegen einer Signalstörung. Allen unterwegs gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Den dritten Tag in Folge haben sich Israel und der Iran mit heftigen Angriffen überzogen. In beiden Ländern gab es erhebliche Zerstörungen und immer wieder Luftalarm. Für die Bevölkerung bedeutet das erneut bange Stunden, mit Glück in Tiefgaragen oder Schutzräumen. In Israel wurden mehr Ziele als gestern getroffen. Dabei gab es mindestens 10 Tote und etwa 200 Verletzte.
Eine Trümmerlandschaft südlich von Tel Aviv. Mitten in der Nacht schlägt eine ballistische Rakete aus dem Iran im Vorort Bat Yam ein. Den ganzen Tag über suchen die Rettungsmannschaften nach Überlebenden des verheerenden Einschlags. Die Anwohner sind schockiert. Niemals dachten wir, dass es einen so gewaltigen Einschlag geben kann. Wir sind die kleineren Raketen aus Gaza gewöhnt. Aber mit solch einer Zerstörung hatte keiner gerechnet. Zwei große Angriffswellen hatte der Iran in der Nacht auf Israel gestartet. Nicht alle Raketen kann das Abwehrsystem abfangen. Es gibt Tote und zahlreiche Verletzte. Ministerpräsident Netanyahu kündigt eine harte Antwort an. Der Iran wird einen sehr hohen Preis zahlen für den vorsätzlichen Mord an Zivilisten, Frauen und Kindern. Wir werden ihnen einen vernichtenden Schlag versetzen. In Israel richten sich die Menschen auf eine längere Auseinandersetzung mit dem Iran ein. Der Ausnahmezustand wird vorerst bis Ende des Monats verlängert. Wozu der Iran militärisch fähig ist, haben viele heute am eigenen Leib erfahren.
Und ich frage nach bei Christian Limpert in Tel Aviv. Wie ist die Situation jetzt am Abend in Israel?
Ja, man sieht vielleicht, wir stehen in unserem Schutzraum. Wir hatten kurz vor dieser Schalter eine Alarmierung. Es gibt Medienberichte darüber, dass Raketen in Haifa eingeschlagen sein sollen, auch im Süden des Landes. Und die Lage im Land ist extrem angespannt. Die Menschen haben erlebt, dass diese Eskalation deutlich gefährlicher ist als alles, was man bislang kannte. Die Menschen gehen sehr